Hallo zusammen. Endlich wieder Podcast, endlich wieder Sleep Chat. Liebe Gemeinde des Schlafs, es geht wieder los. Es geht heute wieder um unser Lieblingsthema, das Thema Schlaf. Ich bin ein bisschen aufgeregt und nervös, weil ich habe heute einen wirklich sehr, sehr interessanten, für mich aufregenden Gast, weil ich ihm schon auch eine Weile folge und viele seiner Inhalte sehr wichtig, interessant und wirklich folgenswert finde. Heute habe ich, man sieht es im Hintergrund schon, den lieben Steffen Kirchner dabei. Hallo Steffen, guten Tag.
Hallo Christoph, ich grüße dich.
Schön, dass du dabei bist, super. Ich würde wie immer dich gern kurz ein bisschen einführen für die Leute, die dich so gar noch nicht kennen sollten. Ich glaube, es gibt dann doch den einen oder anderen, aber ich mache das gerne vorab und dann stürzen wir uns ins Geschehen. Ich habe ein paar Dinge vorbereitet, fange aber natürlich mal mit dir an. Du bist Vortragsredner und Motivationstrainer, wie du das auf deiner Seite schreibst, und du gehörst in Deutschland zu den Top-Trainern. Das ist einfach faktisch so, glaube ich. Also das, was ich so beobachte und sehe. Ich gucke mir da einige an. Du bist interessanterweise, weil ich auch sehr in diesem Spitzensport unterwegs bin, ehemaliger Hochleistungssportler, Tennisspieler, auch auf recht hohem Niveau. Hast Bundesliga gespielt, glaube ich, ne?
Genau.
Sehr schön. Und warst auch Manager. Das heißt, du kommst so aus diesem Leistungs-Manager-Bereich und heute betreust du auch relativ viele Spitzensportler. Du redest nicht so viel darüber, was ich nachvollziehen kann. Und Führungskräfte, Menschen des öffentlichen Lebens, du bist Bestseller-Autor, du trittst im Fernsehen auf, du bist im Radio, du gibst Workshops, Coachings, Trainings, also du bist talentiert aufgestellt, machst unterschiedliche Sachen.
Man könnte auch sagen, der kann alles und somit kann er nichts.
Nee, das würde ich in dem Fall aber gar nicht sagen, weil du das so aufgestellt hast, dass dein Thema wirklich in unterschiedlichen Formaten möglich ist. Weil du es wirklich schaffst, auf der großen Bühne, aber auch im kleinen Kreis, im kleinen Workshop-Kreis, deine Themen rüberzukriegen. Davon gehe ich mal aus, von dem, was ich alles so sehe und höre von dir. Du hast interessanterweise vor kurzem Switch gemacht, den ich sehr schön finde und sehr gut nachvollziehen kann. Du hast dein ganzes Programm vorher Erfolgsoffensive genannt. Das nennt sich jetzt Upgrade Your Life. Du bist weg von diesem Wahn nach Erfolg. Kommen wir langsam in mein Thema rein, hin in Richtung dein Leben zu verbessern oder zu, ja, dem mehr Wert zu geben, sage ich jetzt mal so. Du hast es auch sehr schön in einem deiner Posts auch erklärt, warum du diesen Switch gemacht hast. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich beobachte deine Arbeit und deine Inhalte jetzt schon wirklich eine Weile, und warum ich das so mag, was du tust und machst, ist, dass du sehr, sehr stark wirklich dich auch immer weiterbildest. Also du bist per Definition, hinterfragst du dich. Das finde ich eigentlich der wichtigsten Einstellung, die man in so einer Arbeit auch haben kann. Du denkst sehr weit und offen. Das finde ich super. Also du bist keiner, der so nur in eine Richtung geht. Das sieht man auch in deinem Switch jetzt von Erfolg zu Mehrwert. Und was ich super finde, ist, dass du kannst sehr schön pointieren und magst es gerne auch mal schwierige Themen mal richtig schön anzusprechen. Was ich super finde, du bist keiner von diesen Chakra-Coaches, die immer nur schreien, Leute, gebt Gas und Energie und positiv, sondern du, ja, nimmst dir auch mal die Zeit, du kümmerst dich um dich. Das finde ich auch mal sehr schön zu sehen, auch sehr schönes Vorbild. Man sieht immer mal, dass du irgendwo im schönen Hotel bist, einen schönen Ausblick hast und in die Natur fährst und so. Das finde ich auch ein sehr schönes Vorbild. Also es gibt so viele Ansätze und Sachen an deiner Arbeit, die ich sehr schätze. Deswegen bin ich total froh, dass du hier bist und dich zeigst und vielleicht ein bisschen was einbringst zu dem Thema, was ich mitgebracht habe. Das heißt, ich hoffe, dass ich heute so ein bisschen den gebündelten Stefan kriege aus deinen Facebooks und Insta-Posts und so, dass ich heute mal so die Essenz von dem vielleicht ein bisschen rauskitzeln kann, was dich umgibt. Wenn das für dich alles soweit erstmal okay war, dann würde ich gerne anfangen.
Ja, sehr gerne, Christoph. Danke dir für die lieben Worte. Freut mich, wenn das so rüberkommt. Es ist toll, weil man ist ja manchmal einfach so, wie man ist. Ne? Und das heißt ja immer, man soll authentisch sein nach außen. Ne? Das ist von manchen dann oftmals auch so ein bisschen gewollt. Ja. Man versucht so zu sein, aber man muss gar nichts tun, um so zu sein, sondern man muss halt einfach so sein, wie man ist. Und das ist oftmals schon gar nicht so einfach, so zu sein, wie man so ist. Ne? Also wie hat Udo Lindenberg mal so schön gesagt, ich bin eigentlich ganz anders, nur ich komme leider nicht dazu.
Ne? Den habe ich mir irgendwann auch mal aufgeschrieben. Das fand ich auch total cool. Genau. Ja, aber er ist halt trotzdem, wie er ist. Und das finde ich auch. Dieses Deep Dive-Thema ist so, ja, also ihr seid deep oder ihr redet nicht drüber, aber ne, so, dass da bin ich voll bei dir. Ich mag das auch nicht. Und deswegen, ja, für mich bist du es authentisch. Vielleicht warst du es früher selber für dich nicht. Und das ist dann der schöne Weg, den man dann geht. Ich kenne das auch. Und deswegen würde ich gerne auch kurz mit der persönlichen Frage anfangen. Wie persönlich ist erstens das, was du generell mit deiner Arbeit tust? Weil du verdienst Geld, du gibst Workshops, du berätst, ne? Du bist Manager, Berater und so. Und also wie persönlich ist das, was du tust für dich? Und wo siehst du den Kern deiner Arbeit oder deiner Gedanken? Also was ist für sich so die Essenz von dem, was du kommunizierst?
Okay, das sind jetzt drei Fragen in einer.
Nee, zwei. Persönlich und der Kern deiner Arbeit.
Also ich versuche es mal, fangen wir mal so an. Ich bin ja eigentlich von Natur aus, also das stimmt, auf meiner Webseite steht der Motivationstrainer, das ist auch so ein bisschen die DNA. Ehrlich gesagt steht das Wort Motivationstrainer auch deswegen auf der Webseite, weil Menschen, die eine in Teilen eine Dienstleistung suchen, die ich anbiete, nämlich zum Beispiel für Firmen und so weiter Vorträge zu halten, tatsächlich nach diesem Wort suchen. Das heißt, es ist also eher so ein bisschen der Wurm, den der Angler reinwirft. Es ist eigentlich nicht das, um was es eigentlich geht. Nicht, weil Motivation oder Motivationstraining schlecht ist, sondern ganz einfach, weil es ein Teil des ganzen Spiels ist. Ich nenne mich vielleicht eher Persönlichkeitstrainer, lieber noch Persönlichkeitscoach. Ja. Weil die Motivation ist ein Teil der Persönlichkeit. Und ich interessiere mich für die Persönlichkeit im Ganzen, in allen Bestandteilen. Ne? Deswegen gibt es ja bei mir überall immer diesen Stern, der überall mal zu sehen ist. Das ist mein Coaching-Modell, meine Philosophie, das Modell, ich nenne das, wie gesagt, den Lebensstern mit den fünf Elementen der Persönlichkeit, die wir beachten sollten, wo wir eine Bewusstheit dafür haben sollten. Jedes dieser fünf Elemente hat wieder fünf Bausteine. Es gibt also insgesamt 25 Bausteine, die wir tatsächlich bewusst auch kontrollieren und beeinflussen können, um eben die Tiefe und das Lebensgefühl und am Ende natürlich auch den Lebenserfolg haben zu können, den wir wollen. Mhm. Und ich sage, ich bin vielleicht noch mehr ein Coach als ein Trainer, weil Coach oder Coaching kommt ja aus dem Ungarischen, vom Begriff her, und zwar von Kutsche. Ja. Also ein Coach, im Endeffekt ein Transport, also ein Coach ist ein Transportunternehmer, wenn du so willst. Der holt die Menschen dort ab, wo sie stehen und bringt sie dorthin. Okay. Und das ist wichtig, er bringt sie dorthin, wo die Leute hinwollen. Ne? Also das heißt, wenn ich zu einem, also heute würde man sagen, ein Taxifahrer. Aber wenn ich früher zu einem, wie sagt man denn, Leute, die auf der Kutsche, zu einem Kutscher gegangen bin, dann habe ich dem ja gesagt, wo es lang geht und nicht der hat gesagt, du pass auf, jetzt fahren wir da 2 Kilometer rechts und dann, na, also der Coach ist ein Begleiter und Transportunternehmer und so sehe ich meine Aufgabe. Ich möchte ein Begleiter sein für Menschen in dieser Zeit, in dieser Umbruchsphase, die wir in der Welt momentan haben. Ich möchte Ihnen gerne vielleicht eine ganzheitliche Sicht auf die Persönlichkeit und auf so ein paar geistige Gesetzmäßigkeiten, die es in der Welt gibt, auch geben. Und das ist meine Aufgabe, das mache ich auf Bühnen, im Podcast, in Büchern und so weiter. Aber das ist so die Essenz. Kein Lehrer, kein Trainer, kein Besserwisser, auch kein Vorbild in dem Sinn. Es ist schön, wenn sich Menschen an mir auch mal orientieren. Das eine oder andere kann man sich immer abschauen, im Guten wie im Schlechten. Aber das ist eigentlich gar nicht meine Intuition. Ich bin ein Begleiter.
Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube, damit hast du die andere Frage logischerweise mit beantwortet, dass es für dich sehr, sehr persönlich ist, was du tust.
Also genau. Es ist
deine Entwicklung.
Es ist meine Bestimmung sozusagen.
Genau. Ja, es ist das, was du sowieso mit dir machst und das hast du zu deinem Job gemacht. Also für dich ist das eins.
Es ist, ganz genau. Ja, genau. Also es ist Beruf, Berufung, Lebenssinn, Lebensinhalt, aber eben nicht das Einzige. Also das ist immer ganz wichtig, weil man sollte die Säule seines Lebens nie auf einer Sache aufbauen. Ja. Weil sonst entsteht immer Verkrampfung und so weiter und so fort. Also das heißt, ich bin nicht mein Beruf. Ich habe einen Beruf. Das ist ein sehr großer Unterschied. Ja? Also wir dürfen uns nicht zu stark identifizieren mit den Dingen. Ja? Das ist eine Aufgabe, die ich annehme, die ich gewählt habe, die ich auch erstmal erkannt habe und gewählt habe. Aber das bin nicht ich. Ja? Also diese Trennung ist sehr wichtig. Vielleicht kommen wir da später noch drauf.
Nee, das ist super, weil das geht wirklich auch so rein, wenn man sich das vorstellt, wie die Menschen ihr Leben tagtäglich leben. Und ich finde es auch nochmal gut zu sagen, dass du in dem Sinne, was du gesagt hast, nicht Vorbild bist, weil du bist sehr erfolgreich damit. Du verdienst, ich sage jetzt einfach mal, gutes Geld damit so, aber das ist nicht, also du willst damit nicht das Vorbild sein, dass jeder es dann auch so machen muss, sondern du gibst sozusagen aus deiner persönlichen Erfahrung die Tools an die Menschen weiter, die sie für sich selber das aufbauen können.
Ich
will gar nicht Geld verdienen und mir reicht das.
Also, weißt du, man wird zu einem Leuchtturm irgendwann im Leben. Wenn du das Leben führst, das du wirklich führen willst und somit die Energie hast, die dir einfach entspricht, in deiner Energie bist, dann strahlst du sowieso. und da Menschen anderen Menschen folgen, die mehr Energie haben, wirst du somit automatisch zu einer Art Leuchtturm, an der sich Menschen eben orientieren. Das kann ich aber nicht per Definition oder per Entscheid einfach machen, dass ich sage, so, ich bin jetzt hier übrigens Mentor. Also es gibt genügend Leute, die sich dann irgendwie Mentor auf die Webseite schreiben, die haben das einfach für sich selber entschieden.
Genau.
Das ist ein schwieriger Ansatz. Das entscheidet der Markt, wer ein Mentor ist. Ein Mentor wird vom Mentee zum Mentor gemacht. Der Mentor ernennt sich nicht selbst. Ja? Genauso wie der Meister sich nicht selbst zum Meister ernennt, weil das ist alles andere als meisterlich.
Ja, stimmt. Ja, da hast du recht. Okay, da muss ich meins auch noch überlegen. Ich habe das also ganz bestimmt einen Grund bei mir drin, aber das ist nochmal ein guter Hinweis. Genau, dass man, bei mir ist es auch so, dass meine Arbeit, ich habe ja 20 Jahre Management-Theorie, also wirklich so Industrie, große Industrie, Geschäftsführung, Karriere gemacht und bin da auch raus und ich merke auch, dass die Arbeit rund um das Thema Schlaf interessant ist, aber dass der Austausch und der Kontakt und die Energie, die entsteht mit den Menschen, einfach das ist, was mich treibt und deswegen bin ich weg von, okay, ich muss natürlich mal gucken, dass ich mehr Geld verdiene, aber ich kann es auch gar nicht mehr anders. Man rutscht dann auch in so einen Flow rein, ne? Ohne dass ich jetzt wirklich Flow unbedingt nennen will. Aber das ist, da kommen wir im Prinzip jetzt auch zu dem Thema, worum es mir heute geht. Mir geht es um das Thema Loslassen. Ein Thema, was du auch immer mal wieder so umkreist ab und zu. Es gibt auch ein YouTube-Video da, so grob dazu bei dir, das habe ich gleich nochmal, greife ich nochmal auf. Mir geht es darum, dass ich in 70-80% meiner Coachings erlebe, dass Menschen mir sagen, ich komme abends nicht runter. Das heißt, Menschen sagen, ich habe ein Gedankenkarussell, ich habe zu viel im Kopf, ich komme abends nicht runter. So, und wir werden, und das ist das Emotionale daran, in diesem Moment des im Bett Liegens und dieser Ruhe gibt es drei Emotionen, die uns in vielen Fällen total überhäufen. Das ist einmal die Einsamkeit, egal wer neben uns liegt, wir liegen da alleine. Wir sind verletzt dadurch, dass wir im Prinzip uns irgendwie aufmachen, weil wir uns nicht mit was anderem beschäftigen und wir sind in Stille. Und das können viele Leute nicht ertragen. Also diese Kombination aus, ich liege hier wie eigentlich wie so ein kleiner Mensch, der einsam ist, der in Stille und Ruhe ist und spürt und dann geht's los und dann kommen die Gedanken. Das heißt, wir versuchen in so einem Express-Loslassen irgendwie in einer Überholspur schnell runterzukommen, was keiner bewusst macht, sondern die versuchen nur abzuschalten und dann schnell zu schlafen, möglichst effektiv und dann irgendwie im 5 a.m. Club morgens wieder Gas zu geben. So, also jetzt mal ganz grob gesagt. Du hast mal gesagt, ich habe ein paar Zitate von dir, weil du immer mal so ganz zu Sachen raushaust, die ich mich so ganz gerne aufgreifen, ganz schön finde, ist dieses Leben im Außen ist im Vergleich mit anderen Leben so dies und Erwartungen erfüllen und nicht bei dir sein. Das heißt, bei dir, du sagst, dass dieses von innen nach außen sehr wichtig ist. Also wenn du im Außen leben möchtest, dann kommt es von innen. Wie weit ist denn die Fähigkeit für dich, dieses innen zu sein, ist das ein bisschen bei der Kern bei dir? Und warum tun wir es also unglaublich schwer damit, bei uns zu sein? Also wo ist das Problem? Was ist das Thema dabei? Was würdest du dazu sagen?
Also alles in der Welt funktioniert nach einer bestimmten geistigen Ordnung. Man könnte sagen, es gibt wie so eine Straßenverkehrsordnung im Leben. Ne? Aber wir kommen ins Leben und haben aber gar keinen Führerschein gemacht. Eigentlich bräuchte man so einen Lebensführerschein, wo man mal in der Theorie lernt, wie eigentlich das ganze Spiel da draußen funktioniert. Und das Thema ist, Christoph, die meisten Leute können ihr Leben führen, genauso wie man sich auch ohne Führerschein ins Auto setzen kann und fahren kann. Und es kann die ersten 10 Minuten echt total gut gehen. Es kann sogar eine Stunde gut gehen, ja, wenn die anderen aufpassen, wenn du ein bisschen Glück hast, vielleicht aus Zufall auch ein paar Dinge richtig machst. Du kommst durchs Leben auch ohne zu wissen, wie die geistigen Gesetzmäßigkeiten und Prinzipien funktionieren, also ohne die Straßenverkehrsordnung zu kennen. Aber früher oder später wird es ganz brutal knallen. Und so ist es im Leben auch. Die Menschen kennen diese geistigen Prinzipien nicht. Und eines dieser geistigen Prinzipien ist das, was du jetzt angesprochen hast. Das ist das Gesetz der Analogie oder man könnte auch sagen, das Gesetz der Entsprechung. Das besagt ganz einfach, dass es eine Reihenfolge im Leben gibt. Und die ist zum Beispiel eben vom Innen nach Außen oder vom Kleinen ins Große. Wie du eine Sache machst, machst du alle Sachen. Ja, also das heißt, es gibt einen bestimmten Rhythmus oder eine bestimmte Reihenfolge in den Dingen. So, und das heißt ganz einfach, dass das, was ich im Außen sehe, das, was ich auch anfassen kann, ist zuerst irgendwann mal von jemand gedacht worden. Ja, deinen Podcast hier können wir jetzt hören, aber davor hast du irgendwann mal die Idee zu diesem Podcast oder zu dieser Folge gehabt. Das heißt, es geht immer vom Innen ins Außen. Das bedeutet ganz einfach, wenn meine Welt im Außen gerade nicht so ist, wie sie sein sollte, dann kann ich zwar im Außen versuchen, die Realität zu verändern und kann verschiedene Dinge machen. Allerdings ist das Symptombehandlung, würde man in der Medizin auch sagen. Das heißt, wenn mein Rücken wehtut, kann ich natürlich mir da eine Spritze geben und das kann vorübergehend auch erstmal vielleicht helfen. Aber die kausale Ursache des ganzen Themas ist natürlich damit noch nicht behoben. So, das heißt, du bekommst, ganz vereinfacht gesagt, und das führt übrigens zu einem zweiten Gesetz oder eigentlich sogar zum dritten geistigen Gesetz, das Gesetz von Ursache und Wirkung und das Gesetz der Vibration. Also es gibt verschiedene geistige Gesetzmäßigkeiten. Du bekommst im Leben nicht das, was du willst, auch nicht das, wofür du dich anstrengst. Du kriegst auch nicht das, was gerecht wäre, was fair wäre und schon gleich gar nicht das, was du dir wünschst, egal wie lange du meditierst. Du bekommst im Leben das, was du bist. Heißt, deine energetische Signatur, deine Schwingung, deine Art, wie du dich fühlst, ganz einfach, führt zu einer bestimmten Art von Verhalten. Ja, also dieses Sein führt zu einer gewissen Art von Tun. Und dieses Tun führt zu einem Haben. Die meisten Menschen wollen mehr Ruhe haben, mehr Verbundenheitsgefühl haben. Die wollen den richtigen Partner haben. Wir wollen alles Mögliche haben. Und das ist vollkommen menschlich und in Ordnung. Das kann ich auch haben. Ich muss die Reihenfolge verstehen. Und es geht nicht durchs Haben und durchs Tun, sondern es geht durchs Sein. Die Frage, die ich stellen darf, ist, wer muss ich denn sein, damit ich das haben kann, was ich haben möchte? Und das ist dieses geistige Gesetz der Entsprechung, das wir verstehen müssen, weil somit verändern wir die innere Welt. Das heißt, wenn ich das Sichtbare in der Welt verändern will, muss ich zuerst das Unsichtbare in mir verändern.
Schön. Ja. Im Prinzip wollte ich darauf hinaus, manche von meinen Fragen sind so ein bisschen fast rhetorisch gemeint, weil es ist genau das, wenn du abends sein willst, da sein willst, loslassen möchtest, wäre es schön und wäre es sehr hilfreich, wenn du von innen heraus sein kannst, also wenn du dich kennst und weißt, was ist und dann auch zu gucken. Das ist ja auch dieses Ding, manchmal ist erstmal das Augenöffnen das Wichtige, bevor man losgeht. So, ja, super schön. Nächstes wichtiges Thema, was ich in dem Zusammenhang ist immer vom Kopf zum Körper. Ich frage dich mal, ich bin mal gespannt, was du jetzt sagst, Kopf oder Körper, was würdest du sagen?
Kein oder, sowohl als auch, geistiges Gesetz, alles ist eins, ja, geistiges Gesetz der Verbundenheit. Es gibt keinen Kopf ohne Körper und keinen Körper ohne Kopf. Ja? Also das heißt, also jedenfalls nicht, wenn so lange ein Mensch lebendig ist. Mhm. Wir brauchen beides. Das heißt, beides muss zusammengehören. Aber auch hier gibt es eine Reihenfolge. Das heißt, wenn ich meinen Kopf nicht ruhig kriege zum Beispiel, dann ist die Lösung oftmals nicht im Kopf zu finden, sondern dann brauche ich vielleicht, ne, wie bei Yin und Yang, mal den anderen Aspekt, also eine Kontrasterfahrung. Das nennt man jetzt der Polarität. Das heißt, ich schaue auf den Gegenpol und kann sehr wohl über Körperfokussierung oder über Körperarbeit auch Ruhe in den Kopf kriegen. Ja. Genauso wie ich Schmerzen im Körper oder auch Wohlgefühl im Körper durch den Kopf behandeln oder erzeugen, verbessern oder abschwächen kann. Sozusagen. Mhm. Das heißt, wenn mein Kopf ruhiger werden will, kann ich im Kopf arbeiten, ich kann aber vielleicht auch im Körper arbeiten. Mhm. Aber das Thema, warum die meisten Leute ja nicht ruhig werden und vielleicht auch nicht gut einschlafen können, ist, weil sie natürlich zu viel im Kopf sind. Und es hat viel damit zu tun, dass wir eine unglaubliche Fähigkeit haben in unserem Leben, die uns eigentlich vom Tier unterscheidet. Also es ist eigentlich genau genommen sind es zwei Kernfähigkeiten. Wir haben ja 98,7% genetische Übereinstimmung mit dem Schimpansen, soweit ich weiß. Bloß wenn wir in den Spiegel schauen, stellen wir fest, irgendwas ist ja doch anders. Ne? So, was unterscheidet uns? Uns unterscheidet unser Intellekt. Und unser Intellekt, also unser Verstand, hat zwei zentrale Fähigkeiten, die Tiere so wohl nicht haben, laut aktuellem Stand der Wissenschaft zumindest. Wir haben einmal die Fähigkeit, uns zu erinnern, das heißt zurückzudenken, nachzudenken, also nach hinten zu denken, was war. Also Erinnerungsvermögen, auf gut Deutsch gesagt. Und die zweite Fähigkeit ist die Fähigkeit, der Vorstellungskraft. Das heißt, wir können auch in die Zukunft denken, wir können auch vorausdenken, visionieren sozusagen und somit imaginieren, visualisieren, wir können uns was vorstellen, auf gut Deutsch gesagt. Sondern diese zwei Kernfähigkeiten, die den Menschen zum Menschen machen und die uns wirklich zu etwas Besonderem machen, denn diese intellektuellen Fähigkeiten haben Tiere so in der Form nicht. Diese zwei unglaublichen Fähigkeiten haben sich irgendwann angefangen, gegen uns zu richten. Weil das sind Werkzeuge, das sind unglaublich geile Werkzeuge, mit denen man tolle Dinge machen kann.
Ja, voll.
Nur, wenn ich mir das jetzt vorstelle, wie ein Messer, das sehr, sehr scharf ist, sage ich jetzt mal. Ne? Also der Intellekt ist sehr, sehr scharf. Der kann alles durchtrennen, analysieren, bis ins Kleinste. Ist wie so ein Skalpell zum Schluss. Mhm. Wenn du ein Skalpell einem dreijährigen oder einem einjährigen Kind gibst, dann wirst du nervös. Also die meisten Leute werden dann in der Regel nervös, nicht weil das Skalpell gefährlich ist, sondern weil das Kind vielleicht noch nicht weiß, wie es damit umgehen soll, weil es eine sehr unruhige Hand hat. Und so ist es bei uns Menschen auch. Unser Intellekt ist überhaupt nichts Gefährliches, es ist was Fantastisches, aber wir haben nie gelernt, damit umzugehen. Wir haben eine sehr unruhige Hand, wir sind sehr, sehr unruhig und das hat da auch damit zu tun, dass wir in einem Rollendenken sind. Ja, wir glauben ja, wir sind eine Person. Person kommt vom lateinischen Persona, das ist die Maske aufs Deutsche übersetzt. Also Maske so viel wie eine Rolle. Also die Maske, die man früher im Theater, im griechischen Amphitheater hochgehalten hat, war die Persona. Das heißt, da hat man Personare, heißt durchtönen, da hat man also seinen Charakter dann durchgesprochen, durchgetönt, durchgespielt, auf gut Deutsch gesagt. So, und das ist wichtig, deswegen nennt man es ja auch Persönlichkeitsentwicklung, was wir hier machen, weil wir wollen das ja auswickeln, die Persönlichkeit. Die Frage ist also, wer bin ich denn eigentlich? Ja. So, und da wir so mit unserem Intellekt so im Clinch liegen, weil unser Intellekt uns versklavt mittlerweile ein Stück weit und wir uns zu stark identifizieren mit unseren Gedanken, ja, ich bin wütend, ja, ich bin ängstlich, ja. Ich bin dies, ich bin das, ich bin Motivationstrainer, Vortragsredner, Kfz-Mechaniker. Wir identifizieren uns immer gleich mit diesen Dingen und somit haben wir bestimmte Rollenbilder uns adaptiert und wir glauben irgendwann, wir sind die Rolle. Ich bin Mutter, ich bin Vater und das Problem ist, jede Rolle hat irgendwann ein Ende. Und wenn ich glaube, dass ich die Rolle bin, anstatt eine Rolle zu haben, dann habe ich keine Distanz mehr, keinen Raum. Und dann wird es sehr schwer, das irgendwann mal, sei es untertags, sei es abends, auch mal abzulegen, den Hut mal abzunehmen. Es ist nicht schlecht, eine Rolle zu haben. Es ist nur ein Problem, wenn ich irgendwann glaube, das zu sein. Weil dann kommt der Kopf nicht mehr runter, weil er die ganze Zeit in diesem Rollenbild ist, die ganze Zeit meint, funktionieren zu müssen. Dann gibt es viele Rollenbilder. Und dann fehlt dir einfach diese Distanz, diese Freiheit, auch einfach mal nur zu sein, ohne irgendetwas sein zu müssen.
Ja, das stimmt. Also das mit dem Raum finde ich auch sehr wichtig. Dieses Zusein abends, das wissen wir auch neurologisch gesehen, dass wir 30.000 Gedanken haben, glaube ich, am Tag und uns zuschütten und uns voll machen und dann nicht mehr die Möglichkeit haben, also uns Platz lassen auch, dass wir dieses Sein abends überhaupt nochmal erleben können. Also dieses, ich finde es ja auch ein Erlebnis, ne? Das ist sehr schön und ich finde, ich habe diese Frage ganz bewusst gestellt, weil ich in meiner Arbeit oft das auch merke, dass ich bei den Leuten gar nicht oft über den Kopf komme, weil der Kopf blockiert bei vielen, also gar nicht diese Klarheit erlauben, von der du sprichst.
Also es gibt einen schönen Satz, das ist echt ein Schlüsselsatz im Leben, der hat auch bei mir für ein großes Aha gesorgt, als ich den gehört habe. Der Satz, ich weiß gar nicht mehr, von wem ich den habe, aber der sagte zu mir, Steffen, Erfolg entsteht in den Zwischenräumen. Also wenn du dir vorstellst, früher hat man mal vielleicht Tetris gespielt. Ne? Tetris, glaube ich, kennen die Leute irgendwie noch. Ne? Es kommen irgendwelche Plätzchen und dann hat man das irgendwie versucht, sozusagen. Was die Leute heutzutage machen, ist, sie spielen Termin-Tetris. Das heißt, sie haben ganz viele Terminbausteine, dann haben sie in Zeitmanagement-Büchern oder Seminaren auch noch gelernt, effizient zu sein. Das heißt, sie sind unglaublich gut darin, alle möglichen Terminbausteine so ineinander zu bauen, dass sie wirklich richtig effizient sind. Das heißt, sie haben keine Zwischenräume mehr. Das heißt, der Tag ist komplett ausgefüllt, egal ob sie arbeiten oder nicht. Ne? Sogar Rentner sind gut im Termin-Tetris, das nennt man dann einen Rentnerstress. Die arbeiten nicht mehr, aber haben trotzdem nie Zeit.
Genau.
Also das ist eine Haltung, die ich einfach habe. Ja? Es gibt nicht nur die Termine, das ist eine Haltung. Und Erfolg entsteht in Zwischenräumen. Die coolsten Dinge als Kind sind dann entstanden, wenn wir Langeweile hatten. Das heißt, es war ein Zwischenraum, der war nicht gefüllt plötzlich. Und in dem Moment denkst du, oh Gott, was ist denn jetzt los? Was machen wir denn jetzt? Und in dem Moment entsteht Kreativität, in dem Moment entsteht Freiraum. Ich kann atmen, ich kann Luft holen. Und jetzt entsteht eine Dissoziierung auch von irgendwelchen Rollen, weil ich sie gerade nicht mehr spiele. Und ich glaube, das ist ein Schlüsselelement. Ich muss mich von dieser Rolle ein bisschen identifizieren, dass ein gewisser Zwischenraum entsteht. Dann kann ich loslassen, dann kann ich entspannt werden. Das wirkt sich auf den Körper aus und so weiter und so
fort. Genau, ja. Also das sind so drei Dinge, die mir so in den Kopf kommen. Das eine ist, wenn du das so sagst, das eine ist, die Leute wachen morgens auf, machen das Radio an und schlafen mit einem Podcast ein. Und dazwischen, wie du sagst, ist es komplett voll. Du hast Dauerbeschallung den ganzen Tag. Das zweite ist, ich freue mich immer mega, wenn jemand zu spät kommt, weil ich dann unverhofft auf einmal so eine Lücke habe, wo ich nichts anderes machen kann, als da sitzen und warten. So. Das Erste, was ich mir immer mache, ist den Kopf heben, um zu gucken, boah geil, ich kann mal hochgucken, ich komme mal raus aus diesem Ding. Und das Dritte ist, mit den Zwischenräumen, wo du sagst, dass was entsteht, ist es ja, dass in der Nacht, dass toxische Proteine im Gehirn entstehen, die Zwischenräume der Neuronen verkleistern. Und in der Nacht wird das gereinigt durch eine Flüssigkeit. Das ist ein ganz normaler chemisch-biologischer Prozess, der jede Nacht durchläuft. Wenn wir nicht schlafen, passiert diese Reinigung nicht. Das heißt, diese Zwischenräume verkleben. Und das ist wissenschaftlich mittlerweile auch erwiesen, dass es auch Vorläufer von Demenzstrukturen sind, die da entstehen. Also dieses, wie du sagst, dieses Freimachen, dieses Auseinanderziehen erzeugt Lücke und dann auch wieder Möglichkeiten, dass wieder was Neues passieren kann. Das ist also nicht nur sozusagen spirituell oder energetisch so, sondern es ist einfach rein biologisch im Kopf jede Nacht so. Ne? Also von daher, okay, sehr schön. Also Kopf, Körper, beides wichtig. Ich arbeite sehr gern oft mit dem Körper, weil viele sich auch nicht rantrauen und dann oft einen sehr eindrucksvollen Rückschluss bekommen, auch das, was im Kopf dann passiert, sagen, boah, krass, was man da erlebt, oder was ist eigentlich, also es ist für mich oft so ein Dosenöffner am Körper, weil ich komme oft hier nicht mehr ran in den Kopf. Ne? Das ist vielleicht für dich so ein bisschen anders. Für mich ist das abendliche Körperarbeiten sehr wichtig. Wie wichtig ist in diesem Zusammenhang auch das Thema glücklich sein? Also nicht glücklich werden, das habe ich jetzt bei dir verstanden über die Zeit, nicht glücklich werden, sondern glücklich sein ist das Wichtige. Also im gegenwärtigen Glücklichsein, ist das für dich so eine wichtige Basis, um überhaupt dann sowas tun zu können? Also müssen wir grundsätzlich auch glücklich sein oder können wir auch sagen, okay, es läuft im Moment, ich bin nicht so glücklich, aber ich komme da rein und ich komme da durch und so? Oder brauchen wir so ein Glücksding, was für uns mitläuft, an dem wir arbeiten müssen?
Ja, also erstmal, genau, es geht schon mal gleich gar nicht ums Glücklichwerden, du sagst es schon ganz richtig, weil es gibt kein Glücklichwerden. Mhm. Es gibt nur diesen Moment und glücklich sein, müssen wir glücklich sein, ist natürlich schon mal, schließt sich schon mal aus. Weil müssen bedeutet, es ist eine Verpflichtung, das ist eine Bedingung und Glück entsteht definitiv bedingungslos. Man muss überhaupt nicht glücklich sein. Und okay. Die Frage ist ja auch, was ist Glück? Ja. Es gibt verschiedene Ebenen des Glücks. Ne? Also die einfachste und kleinste Ebene wäre zum Beispiel einfach mal der Spaß. Zum Beispiel, wenn ich Spaß habe. So, im Englischen ist es ein bisschen leichter, ehrlich gesagt, mit den Worten, weil im Englischen nennen wir das dann Fun. Dann kommt Happiness, ja, oder zumindest, vielleicht kommt erstmal Joy, also Freude. Freude ist eine viel tiefere Ebene. Ja. Dann kommt Happiness, dann kommt Blissfulness und so weiter und so fort. Also es gibt da verschiedene Ebenen. Das, was die meisten Menschen mit Glück verbinden, ist ein Gefühl, ein Gefühlszustand. Glück ist kein Gefühl. Das ist, ich vergleiche das immer mit Liebe. Das kann man vielleicht am einfachsten erklären. Der Unterschied zwischen Verliebtsein und Liebe ist fundamental und es ist sehr wichtig zu verstehen. Denn Verliebtsein ist ein Gefühl. Liebe nicht. Verliebtsein ist was, das kommt und geht wie das Wetter. Na, also ich lerne jemanden kennen und die Sonne scheint und die Vögel zwitschern, das ist wie Frühling. Na, also es ist toll. So, aber irgendwann vergeht dieses Gefühl erstmal wieder oder es wird zumindest anders. Ja?
Genau.
So, und Liebe vergeht nicht einfach. Wenn du Kinder hast, ist vielleicht das einfachste Beispiel, es gibt ein Alter, wo Kinder sich plötzlich so aufführen, wie wenn sie von einer wilden Horde, aus einem wilden Indianerstamm entsprungen wären und definitiv nicht verwandt sind mit dir. Ja? Nennt man Pubertät, spätestens Pubertät. Das heißt, die führen sich auf wie der letzte Idiot und das kannst du sehr wohl verurteilen. Da bist du nicht in der Harmonie mit diesen Kindern, okay? Und trotzdem liebst du sie. Okay? Wenn deine Frau oder dein Mann irgendwas macht, was du scheiße findest, dann fühlst du dich in dem Moment nicht verliebt. Ja? Du bewunderst den nicht und sagst, ach, wie süß ist die, genau. Oder wie süß ist die, okay? Und trotzdem liebst du. Das sind also zwei unterschiedliche Dinge.
Absolut.
Ja. Beim Glück ist es genau das Gleiche. Glücklich sein oder sich glücklich zu fühlen, ist eben ein Gefühl. Glück ist etwas ganz anderes. Glück ist eine Haltung. Glück ist eine Art, wie ich aufs Leben schaue. Glück ist eine Art und Weise, das Leben zu führen. Und es ist kein Gefühl. Und die Menschen suchen sehr stark nach diesem Gefühl, wie beim Verliebtsein. Sie suchen nach dem Kick. Sie suchen nach dem Ausschlag nach oben, wie beim EKG. Ne? Also das Leben hat ja auch solche Zacken, so Auf und Abs. Und wir suchen immer nach dem Peak, wo ist der nächste Glücksmoment. Ja? Und wir versuchen uns das dann entweder zu kaufen oder zu erarbeiten. Manche Leute gehen auf den Berg und meditieren, um irgendwie zu sich zu kommen, um anzukommen und endlich glücklich zu sein. Und in dem Moment, wo du so einen Moment festhalten willst, verlierst du ihn. Weil das Leben ist ein ewiges Werden. Es ist ein ständiger Fluss. Es ist ein geistiges Gesetz, übrigens das Gesetz der Evolution. Das heißt, es gibt keinen statischen Moment. Das Leben ist ein sozusagen analoger Prozess. Und in dem Moment, wo ich versuche, glücklich zu sein, versuche ich das festzuhalten. Und in dem Moment verliere ich es, in dem Moment ist es unmöglich. Ja. Also von dem her, Glück ist eher eine Art und Weise, aufs Leben zu schauen. Und es ist vollkommen bedingungslos. Ich empfehle an der Stelle wirklich sehr gerne das Buch von Viktor Frankl, der dieses bemerkenswert, also Viktor Frankl, muss man vielleicht kurz erklären, war ein österreichischer Psychotherapeut, der die während des Zweiten Weltkriegs im KZ größtenteils erlebt hat, und er hat alles im Konzentrationslager verloren unter diesem fürchterlichen Regime von damals, was man sich vorstellen kann. Er hat seine komplette Familie und Verwandtschaft dort verloren, sind alle ermordet worden. Er hat natürlich unfassbar schreckliche Dinge erlebt und gesehen. Sie haben ihm alles genommen, also seine Familie, natürlich seine Haare, seine Freiheit, seine Menschenrechte, seine Würde. Sie haben ihm alles genommen, aber eines, und das beschreibt er in einem Buch sehr schön, hat er gesagt, konnten sie ihm nicht nehmen. Und das ist die Freiheit, was passiert in dir. Also das ist das, was sie ihm nicht nehmen konnten. Und er hat das schön beschrieben, er hat gesagt, trotz dieser unfassbar tragischen Umstände hat er es geschafft, dort Momente, kleine Inseln, das ist jetzt mal meine Formulierung, kleine Inseln des Glücks zu erschaffen. Es ist in seiner Innenwelt passiert. Und das ist die Freiheit des Lebens. Wir sind nicht frei in dem, was passiert. Wir sind frei in dem, was in uns passiert. Und dieses Buch übrigens heißt Und trotzdem Ja zum Leben sagen. Ich sage gleich dazu, das ist kein Buch, das die Stimmung aufheitert.
Nee, natürlich. Ja, klar. Ja, ja,
kein Buch, das ich vorm Schlafen gehen. Ne? Bei dir müssen wir das ganz besonders dazu sagen. Würde ich nicht vorm Schlafen gehen lesen, ne? Sondern vielleicht eher mal so untertags. Es ist ein bemerkenswertes Buch, das vielleicht dann nochmal eine neue Perspektive auf das gibt. Wo liegt die große Freiheit im Leben? Und weil auch das erschafft wieder Zwischenräume zu dem, was so passiert. Ja,
ja. Ja. Weil das ist auch, finde ich, auch mal ein sehr wichtiger Teil dieses Moments, dieses Loslassen ist, bist du in so einem Momentum, das du gerade beschrieben hast, also kann ich mich fühlen, merke ich, dass ich grundsätzlich glücklich sein kann und dass ich abends im Bett liege und das auch ein bisschen genießen kann, auch mit mir zu sein. Also, dass ich einen glücklichen, wie du sagst, analogen Weg habe, bei dem ich ja es schön finde, abends bei mir zu sein und mit mir zu sein und muss ich nicht weglaufen und nicht mich im Außen und mich mit irgendwas beschäftigen, sondern kann ich sagen, also ich freue mich richtig auf diesen Moment, wenn ich mich ins Bett legen kann und sagen, boah, da jetzt, ich finde es immer doof, wenn ich zu schnell einschlafe, weil ich finde es schön, da zu sein, ne? Und dieses zu merken, hey, es ist nicht alles so, aber grundsätzlich ist es ein wirklich schönes Gefühl, so fallen zu lassen.
Es gibt vielleicht das noch abschließend zu diesem Thema Glück. Es gibt da so zwei ganz konkrete Dinge, wo ich die Erfahrung gemacht habe, dass es den Leuten hilft, um dieses Glück zu lernen, wenn man so will, ja, oder in diesen Zustand besser einzutreten. Es hat mit zwei zentralen Dingen im Leben zu tun. Das erste ist also tatsächlich diese Kunst des Alleinseins.
Ja.
Ja, anders geschrieben wäre es das All-Eins-Seins. Ja, also das heißt, ich bin alles sozusagen. Ja. Einsamkeit ist ein Programm.
Ja.
Einsamkeit ist eine Täuschung des Kopfes. Es gibt keine Einsamkeit. Einsamkeit ist ein Gefühl, keine Realität. Okay? Da wir ja wissen.
Also wie Angst, meiner Meinung nach.
Aber genau, genauso wie Angst. Genau, es sind alles Programme. Der wahre Zustand ist, wir sind verbunden, wir sind immer connected und so weiter. Aber wir fühlen uns tatsächlich disconnected. Ja. Und da ist also Einsamkeit im Sinne von Alleinsein, ja, sehr, sehr wichtig, auch mal in die Einsamkeit zu gehen, nicht in diese emotionale, ich habe das Gefühl, keiner interessiert sich für mich, sondern einfach für sich sein zu können. Mal längere Zeiträume und für sich sein zu können, heißt nicht nur keine Menschen, es heißt nicht, ich gehe allein durch den Wald, weil die meisten Leute gehen durch den Wald und sind mit ihrem Kopf aber nicht im Wald. Sondern sie sind beim Nachdenken oder beim Vorausdenken, das heißt, sie machen sich entweder Sorgen oder Vorwürfe. Ja, ich bin ja selber viel in der Natur, mir kommen Leute ständig mit Kopfhörern entgegen.
Ja.
Ja, das heißt, die Leute hören Musik, sie hören einen Podcast, nichts gegen Podcasts hören, ja. Ich habe einen tollen, super, aber wenn du einen Podcast hörst, hör einen Podcast und geh nicht durch den Wald. Wenn du durch den Wald gehst, geh durch den Wald. Dann sei im Wald.
Sei froh,
erst einmal. Weißt du, und das ist das, was ich meine, sich mal abzuschotten von diesen äußeren Impulsen, um nur mal da zu sein. Das meine ich mit der Einsamkeit oder dem All-Eins-Sein sozusagen. Das ist der erste Faktor, dass wir uns da Zeiträume, Zwischenräume nehmen, wo wir das mal ganz gezielt auch einfach mal zulassen.
Ja, absolut.
Der zweite Punkt ist, Glück hat viel damit zu tun, mit den Dingen zu gehen, die sind. Das heißt, zu akzeptieren, was ist. Nicht mehr zu diskutieren, weißt du, Energie ist ein großes Thema. Menschen sind oft heute sehr müde und trotzdem können sie nicht gut schlafen. Ja, die Erfahrung hast du mit Sicherheit in deiner Arbeit auch gemacht.
Ja.
Menschen sind deswegen sehr müde, weil sie mit vielen Dingen im Widerstand sind im Leben. Und womit sind sie im Widerstand? Ja, mit den Dingen, die sind, die nicht sein sollen. Und wir haben das ja in der Weisheit der Sprache auch schon, dass die Leute sagen, das darf doch wohl nicht wahr sein. Das kann doch nicht sein. Das geht doch so nicht. Ja?
Ja.
Und so weiter. Das heißt, ich bin im Widerstand mit dem, was ist. Was erzeuge ich dadurch? Größeren Widerstand. Ja? Alles, wogegen du Widerstand hast, ist das, was du im Leben behältst. Und zwar sicher.
Und erzeugt Energie in die Richtung.
Weil Druck erzeugt Gegendruck. Das ist ein ganz einfaches Prinzip.
Ja.
Das heißt, solange ich mit den Dingen noch im Widerstand bin, die sind, habe ich keine Möglichkeit, um sie loszulassen und frei zu werden davon. Das heißt, ich binde mich an diese Sache, wogegen ich Widerstand habe, denn ich bin der Widerstand hat. Das heißt nicht zu sagen, mir ist alles scheißegal. Das ist nicht gemeint, sondern es geht darum zu sagen, okay, es ist etwas, was da ist und ich nehme es an, ich akzeptiere das, was ist. Das heißt nicht, dass es so bleiben muss.
Ja.
Trotzdem kann ich neue Ursachen setzen, um die Zukunft damit neu zu beeinflussen. Ursache und Wirkungsprinzip.
Ja.
Aber solange ich im Widerstand bin gegen das, was ist und etwas rausdrücke, was aber nun mal da ist, Realität kann man nicht verändern, in dem Moment wiederholt das Leben die Realität so lange, bis ich sie annehmen muss. Okay?
Ja.
Also das sind die zwei wichtigsten Dinge. Allein, wirklich allein sein und akzeptiere das. Geh mit dem, was ist.
Ja, sehr schön. Ja, super. Also da kommt jetzt auch nochmal, es wäre so mein Nichts-Thema, aber du hast es im Prinzip schon mit eingebunden. Es kommt nochmal ein Steffen Kirchner. Wer loslassen kann, ist weise, hast du irgendwo auch mal fallen gelassen. Das ist in dem Zusammenhang. Ne? Also dieses Loslassen macht dich selber weise, gibt dir Möglichkeiten, dich zu reflektieren, erzeugt Energie in die richtige Richtung. Dieses Durchhalten, Gegenhalten erzeugt Blockaden und das Loslassen bedeutet Freiheit, Ruhe, weise sein. Also du hast das weise bezeichnet, aber es ist so dieses schöne Gefühl des neuen, diese neue Eröffnung von Möglichkeiten auch und dieses abends im Bett zu liegen und Ruhe zu haben und abends sozusagen auch zu sagen, okay, der Tag ist zu Ende und jetzt komme ich wieder ein bisschen in den Vordergrund. Das finde ich sehr wichtig. Ein großer Zusammenhang damit ist, und das gebe ich gerne mal in deine Hand jetzt, mir das mal zu beantworten, weil ich habe meine eigene Meinung dazu. Was ist Stress für dich? Ein sehr inflationäres Wort. Die Leute sagen immer, ich habe total stressigen Tag. So dieses Stress ist so ein Wort, wo ich kotzen muss, wenn ich das höre, weil das ist so, ich kann es nicht mehr hören. So, ne? Ja, Stress, okay, ja. Ich habe eine eigene Meinung, was ist Stress für dich?
Ja, Stress ist ein Codewort für Angst, ganz einfach. Das heißt, Stress basiert immer auf Angst. Männer sagen gerne, sie haben Stress, Männer haben keine Angst. Ja? Nur die Harten kommen in den Garten, Männer weinen nicht, Indianer kennt keinen Schmerz und so weiter. Also Männer haben nie Schmerz und Männer haben auch nie Angst, Männer haben Stress. Stress ist heutzutage auch schon so ein bisschen so fast ein Statussymbol geworden für viele. Ne? Wer keinen Stress hat, arbeitet nicht.
Der ist ein Hund.
Ja. So, und das ist ein sehr bedenkliches Muster, weil Stress heißt im Endeffekt, ich lebe auf eine Art und Weise, wie ich nicht leben möchte. Das heißt, ich Ich lasse meine Eigenverantwortung ein Stück weit liegen. Ich mache Dinge auf entweder, die ich nicht tun möchte, oder ich tue sie auf eine Art und Weise, wie ich sie nicht tun möchte. Das heißt, ich bin sehr fremdbestimmt im Leben. Stress entsteht immer oder entsteht sehr häufig, auch wenn wir versuchen, Ansprüchen und Erwartungen anderen zu genügen, anstatt den eigenen Ansprüchen. Also Stress ist eine Urform von Angst, weil ich mir immer die Frage stellen muss, ja, was stresst mich denn eigentlich? Okay, mich kann stressen, ich werde nicht fertig. Ja, ich schaffe das nicht in der Zeit. Okay, was passiert, wenn es so wäre? Was passiert dann? Ah, dann mögen mich die anderen nicht. Dann sind die enttäuscht. Ah, okay, es ist eine Ablehnungsangst. Das hat mit Anerkennung und Ablehnung zu tun. Mhm. Das heißt also, die Angst davor, nicht dazuzugehören, einen Status zu verlieren, eine Bindung zu verlieren, vielleicht auch Angst vor Konflikt. Also wenn du mal dir immer diese Frage stellst, Stress ist immer bei der Zwiebel ganz außen. Es ist sehr einfach und sehr schnell, ja, ich habe Stress. Ja, klar.
Ja, klar.
Wenn du einen fragst, und wie ist es? Ja, viel zu tun. Ja, okay, ja, klar.
Krass. So.
Ja. Genau, wenn du da mal tiefer reingehst, dann wirst du immer feststellen, es führt immer im Kern zu einer Angst. Ja? Was passiert denn, wenn? Ja? Was wäre denn, wenn du jetzt nicht dieses Geld verdienst? Ja? Corona-Zeit. Ja? Okay, es stresst mich, dass ich keine Aufträge mehr habe. Ja, was stresst mich denn eigentlich, dass ich keine Aufträge mehr habe? Das ist toll, weil eigentlich habe ich jetzt mehr Zeit, um was Neues zu machen. Ah, nee, mich stresst, dass ich kein Geld mehr habe. Ah, okay, also ist ein Geldthema. Okay, was heißt ein Geldthema? Ein Geldthema heißt, ich habe Angst, dass ich meine Familie nicht ernähren kann, dass ich mich selber nicht ernähren kann. Also es ist eine Existenzangst. Hat mit Vertrauen zu tun, mit Vertrauen zu mir, mit Vertrauen ins Leben. Also es geht um ganz andere Themen. Es geht nie um Stress. Es geht immer um ganz andere Themen. Und wenn ich versuche, Stress oberflächlich zu behandeln, dann kriege ich vielleicht im besten Fall kurzfristig eine Reduzierung des Stress, ja, was wir dann Stressmanagement nennen, ein unfassbarer Bullshit, der betrieben wird, weil Stress kann man überhaupt nicht managen. Genauso wie Zeitmanagement ein Irrtum ist. Zeit kann man überhaupt nicht managen. Ja? Weil Zeit ist nichts, was du hast. Okay? Managen könnte ich das, was ich habe. Okay? Aber Zeit ist nichts, was wir haben. Das ist kein Besitz, okay? So, und so ist es beim Stress eben auch. Stress kann man nicht managen, sondern man kann ihn loslassen. Und wenn man ihn nicht loslassen kann, dann hat man ihn definitiv. Ja? Man kann ihn verdrängen, ja, das kann man machen. Ja? Man kann sich schönreden, man kann ihn verschieben, man kann ihn anders anstreichen, sage ich mal. Man kann auch sagen, nee, jetzt habe ich keinen Stress mehr, ich bin motiviert. Mhm. Ja? Oder jetzt bin ich ambitioniert. Oder jetzt habe ich keinen Druck mehr. Ja, jetzt habe ich positive Vorfreude. Also man kann sich alle möglichen Dinge erzählen. In Wahrheit steckt eine Angst dahinter. Und die Aufgabe ist es, frei zu werden. Auch hier sind wir beim Loslassen. Frei zu werden auch von Ängsten. Genau. Wenn du frei wirst von deiner Identifikation und von dem, wovor du Angst hast, was übrigens auch immer mit Besitz- und Verlustangst zu tun hat, es geht immer um Besitz und Verlust im Leben, dann auf einmal wird das Leben sehr, sehr stressfrei. Ja,
ja, genau. Ja. Ja. Also das, jetzt kommen wir ja so ein bisschen vielleicht noch mal so Richtung letzten Teil dieses Gesprächs, natürlich irgendwie auch in die Richtung, okay, was mache ich denn jetzt so? Ne? Du hast auch so ein paar Techniken. Dieses Thema Stress binde ich da ein bisschen mit ein, so generell, weil das immer so dieses Thema ist, wo ich auch mal erstmal gegen arbeiten muss, weil Stress, wenn man es mal auch biologisch sieht, ist ja im Prinzip nur eine Reaktion auf etwas, was dich berührt, also was passiert, also man hat Stress, weil man auf einmal attackiert wird, so, das ist ein Stress, das ist auch ein Kick, man kann das auch als Kick sehen, wir kriegen jeden Morgen Cortisol vom Körper gespritzt, also Stresshormon, um wach zu werden, wir kriegen jeden Morgen Stress vom Körper, was im Prinzip ja nichts Schlimmes ist, weil du damit im Prinzip in eine Energie kommst, die hormonell sozusagen vorangetrieben wird, so, die Frage ist, wie fahre ich das abends alles runter, es entstehen ja, wir haben ja am Tag viele Emotionen, dann haben wir unten drunter diese Gefühle, Hass, Wut, Angst, Trauer, diese ganzen grundsätzlichen Themen. Wenn ich jetzt das nicht schaffe, dass ich über eine Zeit, die du dir genommen hast für deinen Weg, ich habe viel therapeutisch auch gearbeitet, auch für mich selber und vieles an tiefen Gefühlen rausgelassen, wie mache ich es denn? Also ich kann das ja nicht jeden Abend in dem Sinne tun, dass ich jetzt komplett alle Gefühle komplett ausrastend rauslasse. Wie schaffe ich es denn sozusagen mal so ganz einfach abends das, was ich spüre, erlebe, zumindest so eine Art von Druckventil mal zu haben, wo ich sage, okay, komm, das kann ich jetzt mal gehen lassen. Was ist für dich so ein bisschen aus deiner Erfahrung das, oder was du auch den Menschen mitgibst, so ein bisschen dieses, wie kann ich das auf so eine Weise machen, dass ich abends nicht gleich eine Kompletttherapie durchlaufe, sondern einfach mal bisschen gehen lassen kann. Hast du da irgendwas, mit dem du arbeitest, auch vielleicht für dich sogar?
Tatsächlich, ich brauche es für mich jetzt tatsächlich nicht mehr, weil ich Gott sei Dank mittlerweile auch ein sehr entspanntes und stressfreies Leben, zwar ein ambitioniertes Leben, und es gibt natürlich auch bei mir stressige Phasen, wo ich das genauso auch empfinde, bloß ich weiß mittlerweile, wenn das auftaucht, wie ich damit sehr schnell umgehen kann und wieder in meine Mitte, in meine Energie kommen kann.
Ja.
Aber von dem her, es ist trotzdem hilfreich, hier Methoden zu haben. Ich habe so einen Prozess entwickelt, den nenne ich Inner Programming. Das ist eine Methodik. Wir haben ja alle bestimmte Programme, die haben wir erlernt. Manchmal haben wir sie auch selber installiert. Und diese Programme, es ist wichtig, die haben wir erlernt. Die sind nicht einfach da. Das heißt, diese Programme kann man weiterlaufen lassen. Man kann sie updaten, man kann sie upgraden, also man kann wirklich was Neues drüber. Man kann sie zum Teil auch deinstallieren. Und das ist das, was wir bei Inner Programming machen, dass wir also auf einer mentalen, auf einer körperlichen, auf einer emotional-energetischen Ebene und sogar auf einer spirituellen Ebene schauen, okay, welche Programme gibt es da und welche Programme sind dem Lebensgefühl oder auch dem Lebenserfolg zuträglich, den ich haben will, und welche eben auch nicht. Mhm. Welche Programme muss ich deaktivieren, welche muss ich aktivieren. Und abends ist es natürlich so, ich glaube, ich bin persönlich immer ein Fan davon, für mich selber, aber auch mit den Leuten, wo ich gearbeitet habe, dass wir auf verschiedenen Ebenen arbeiten. Ich glaube, das allererste, was mal total wichtig sein kann, abends, um runterzukommen, ist mal in den Kontrast zu gehen von dem, was untertags war. Und bei den meisten Leuten ist untertags viel zu tun, viel Action, viele Gespräche. Und hier reichen 3 Minuten. Dass man sich mal in einen Raum setzt, wo man mal seine Ruhe hat. Ja, wenn jetzt der ein oder andere zuhört oder zusieht, der sagt, ich habe gar keinen Raum, wo ich Ruhe habe, hast du die erste Hausaufgabe, finde deinen Rückzugsort. Ja, genau. Und dann nimm dir mal 3 Minuten und setz dich mal in Ruhe hinein. Du brauchst keine geführte Meditation, keinen Kopfhörer und so, sondern du sitzt dich hin und bist einfach nur mal da. Du kannst die Augen aufmachen, du kannst sie zulassen und du konzentrierst dich auf den Atem oder deinen Herzschlag, oder ich nehme so gerne die Hände so aufeinander, weil da spürst du dann noch einer Zeit den Pulsschlag in den Fingern. Also irgendwas, was so in dir stattfindet ein bisschen. Mhm. Und da mal 3 Minuten erstmal zur Ruhe kommen, in deine Mitte kommen, und dann kann man schauen, was man braucht in dem Moment. Also wie bin ich momentan? Ja? Brauche ich eher was Körperliches, wo ich dann jetzt vielleicht, ich liebe Trampolinspringen zum Beispiel. Ja? Trampolinspringen ist was Großartiges zur Entspannung übrigens. Das kann man auch so machen, dass man ein Workout draus macht.
Ja, klar.
Kann man aber auch entspannungstechnisch sehr, sehr gut machen. Man kann Yoga machen, man kann ums Haus laufen, man kann irgendwo hinlaufen, man kann in den Wald gehen, du kannst Radfahren, ist egal. Also schau einfach, was passt dann für dich auch. Also ich finde es immer gut, den Körper mit dazu zu nehmen. Ich glaube, dass ein wahnsinnig unterschätztes Thema immer noch Atemtechniken sind. Der Atem ist das Wichtigste, was es gibt. Du kannst deine kompletten Lebensenergien über den Atem steuern. Ich würde in dieses Thema Breathwork mal wirklich einsteigen, wenn ich eine Empfehlung geben dürfte. Es ist mehr als dieses Thema, okay, ich muss jetzt in den Bauch atmen, oder es gibt eine Atemtechnik, wo ich 3 Sekunden ausatme, 3 Sekunden halte und 6 Sekunden ausatme. Na, also da gibt es noch mehr zu wissen und mehr zu
erfahren. Übrigens einen sehr schönen Podcast dazu mit einem Atemexperten, Martin Hemmen, wer gerne mal reinhören möchte. Das ist ein super, total wichtig, auch dieses Kohlendioxid im Körper, was raus muss, deswegen dieses länger Ausatmen ist abends sehr wichtig. Wir können uns fast rein biologisch-chemisch nicht dagegen wehren, ruhig zu werden, wenn wir abends mehr ausatmen, weil es einfach der Effekt ist, der dann passiert, nämlich dass wir dann besser in einen regenerativen Zustand kommen.
Absolut, genau. Also von dem her, ich glaube, Körperarbeit ist hier an der Stelle immer, oder für die meisten Leute oft, sehr unterstützend, sehr hilfreich. Wie gesagt, es kann Sport sein. Ich empfehle Atem, weil es ist unkompliziert, geht schnell, sofort und zu jeder Zeit. Und es hat eine unfassbare Wirkung auf alle Prozesse im Körper, auch biochemische Prozesse. Ja, diese Ruhephasen, ob du kannst natürlich auch dann 1/4 Stunde oder 1/2 Stunde meditieren, oder du kannst es auch in den ersten 3 Minuten machen. Ich empfehle immer dazu, auch eine mentale Sache gerne mal mitzumachen. Dass man einfach eine mentale Übung macht, dass man sagt, okay, alles, was ich heute erlebt habe, alles, was heute war, an Problemen, an Dingen, an Erlebnissen, packe ich mental in eine große Schachtel. Und da kommt alles rein. Und diese Schachtel stelle ich jetzt mental vor meine Wohnungstür. Ja, ins Treppenhaus oder direkt vor die Haustür. Ja, ich stelle sie auf die Straße, die wird dann abgeholt. Also so mental einfach mal alles reinzupacken, so ein Paket zu schnüren, schön rumzubinden, Schleifchen drauf, und ich schiebe das jetzt mental alles mal raus. Solche mentalen Spiele können sehr gut helfen. Hm. Was ganz toll ist zum Loslassen, nenne ich die Rucksackübung. Das wäre also wirklich, die kann man mental machen, man kann sich also vorstellen, ne? Also man hat einen Rucksack und deine ganzen Probleme, Dinge, die dich belasten, die dich ärgern und so weiter, sind lauter Steine in dem Rucksack und du kannst dir das mental vorstellen, dass du mit diesem Rucksack gehst, ne? Und der wird immer schwerer und du machst dir bewusst, was da alles drin ist und du solltest es körperlich echt spüren, ja, emotional spüren. Und dann stellst du dir vor, du stehst an einer Brücke und dann lässt du das alles runterfallen und so und es ist echt geil, wenn man das mal wirklich macht. Mhm. Das heißt, du den Rucksack und pack da mal echt alle möglichen...
Hast du das mal gemacht?
Ja.
Also ich Steine das, mit dir rumgeschleppt
dann. Ja, genau. Also wir machen das auch bei meinen Seminaren. Ich habe so ein Seminar, das heißt Live Masterclass. Da machen wir dann ganz gerne mal eine Wanderung. Und dann werden ziemlich cool. viele Steine gesammelt von den Leuten.
Ja, das glaube ich.
Genau. Dann hat das Ding halt auf einmal 10, 15 Kilo mehr. Und dann gehst du da rum, klar. Wie Idiot. Ja, die wissen natürlich nicht, was passiert. Und ich sage das dann auch an. Das ist wie so eine Art Gehmeditation. Und wo dann auch wirklich jeder Stein, da kommt nicht irgendein Stein rein, sondern der Stein, der steht für meine Schwiegermutter. Ja, ein großer Stein. So, und dann kommt ein kleinerer Stein, der steht, was weiß ich, für was. Ne? So, und dann kommen diese Steine da rein. Und dann gehen wir irgendwann dorthin und dann kommen wir auch wirklich zu einer Brücke. Und es ist also natürlich keine Autobahnbrücke, sondern eine Brücke, wo in der Regel entweder ein leeres Flussbett ist oder wo ein Fluss oder ein Bach drüber fließt. Oder so.
Wir hätten es mitgekriegt.
Unglaublich geile Erfahrung, wenn du den Körper da wirklich mit dazu nimmst und dann wirklich den Rucksack mal runternimmst und sagst, so, und jetzt tue ich diesen Stein der Schwiegermutter, den lasse ich jetzt fallen. Ich lasse den physisch wirklich los. Und wenn du das also praktisch so bewusst machst und den Körper noch mit dazu nimmst, hat das eine unglaublich befreiende und schöne Wirkung. Ja. Und das hat nichts mit dem Glauben zu tun, sondern es passiert einfach biochemisch, weil es ist halt nun mal da. Ne?
Ja.
Also deswegen empfehle ich, solche Dinge zu machen.
Ja, schön. Ja, da mache ich auch einige, finde ich auch super, dass du das so vorstellst, weil das sind auch so pragmatische, die kann jeder irgendwie für sich einfach mal so machen. Das ist nicht ein Riesenprogramm, was man lernen muss.
Genau. Man könnte auch was aufschreiben, weißt du, einen Brief schreiben, man könnte
genau, das ein bisschen
verbrennen. Also finde deinen Weg, aber findest du ein, zwei, drei kleine Ritualschritte, die dir helfen, um einen Talk abzuschließen, ja? Oder um einen Arbeitstag abzuschließen, um ein Thema abzuschließen, um einen Zwischenraum zu erstellen.
Ja, genau. Da komme ich zur letzten Frage, weil das ist sehr schön, dass wir das jetzt so auf den Abend bezogen haben, ist der Tag. Der Tag ist die Vorbereitung für die Nacht, sagen wir so in diesem Schlafthema auch so. Das heißt, wir nutzen den Tag, dass wir abends natürlich müde sind und nicht platt und nicht ausgelaugt, sondern wirklich natürlich müde sind. Du kennst das auch, du gehst 8 Stunden wandern am Tag, du trinkst abends deine 2 Radler und du legst im Bett natürlich müder, kannst du nicht sein, so schön ist das. Thema Morgenroutine, du hast das mal in der Geschichte beschrieben oder irgendjemand hat mal ein Zitat gemacht, diesen perfekten Ball einmal spielen, im Tennis und daraus kann sich dein komplettes Leben verändern und das irgendwie jeden Tag zu haben. Das klingt jetzt immer so ein bisschen arg übertrieben und ach Gott, das ist große Lebensveränderung, aber was sagst du dazu, das heißt Morgenroutine, durch den Tag durchlaufen, abends ankommen. Also wie wichtig ist dieses tagsüber und morgens richtig loslegen für dich auch persönlich? Was machst du da vielleicht auch?
Okay, ich sage gleich was zur Morgenroutine. Da noch ein Satz davor dazu. Bei der Morgenroutine ist eine Sache wichtig. Ich erlebe mittlerweile viele Leute, die aufgeschnappt haben, man muss eine Morgenroutine machen und die sagen dann, okay, jetzt stehe ich nicht mehr um 6 Uhr morgens auf, sondern um 5.30 Uhr, weil jetzt muss ich ja die Morgenroutine noch reinkriegen. Das heißt, sie schlafen nicht 6 Stunden, sondern 5,5 oder nicht 5 Stunden, sondern 4,5. Weil die Kinder werden ja dann um 6.30 Uhr wach. Also Leute, jede Technik braucht ihren Raum, das ist ganz klar. Aber es geht nicht darum, das Leben noch voller zu machen mit diesen Techniken. Ja, also macht euch erstmal über Lifestyle ein bisschen auch Gedanken und über Regeln im Leben. Es kann sein, weil es gibt echt ziemlich viele Dinge, die man machen kann. Aber wenn es dazu führt, dass dein Tag eigentlich somit voller wird, anstatt leerer zu werden, dann ist es kein Fortschritt, sondern ein Rückschritt. Dann mach lieber keine Morgenroutine. Ja? Weil wenn du eh schon zu wenig schläfst und dann nochmal eine halbe Stunde früher aufstehst, damit du noch irgendeine Morgenroutine, weil die ist ja ganz wichtig, das wird nicht zur Verbesserung deines Lebensgefühls beitragen.
Ja. Ja.
Also wir müssen uns immer klar machen, es geht nicht darum, eine Morgenroutine zu machen, um eine Morgenroutine zu machen. Sondern bei einer Morgenroutine geht es darum, es ist im Endeffekt eine Gehhilfe, ja, eine Krücke, um sich an das zu erinnern, worum es im Leben geht. Und das ist Ruhe, Freiraum und eine bestimmte Art von Lebensgefühl. So, ja. Wenn die Morgenroutine dazu sorgt, dass ich noch ein To-Do mehr auf der To-Do-Liste habe und noch das mehr komprimieren muss, dann führt es im Endeffekt zum Gegenteil. Ja? Das heißt, also change your life ist die beste Medizin. So, also das bloß mal so als Rahmen für dieses Thema Routinen, ob das eine Abendroutine, Morgenroutine, Zwischenmeditation, keine Ahnung, was ist, Mittagsschlaf, alles ist gut, aber es ist abhängig vom Benutzer so ein bisschen und seiner Haltung. So, jetzt zum Thema Morgenroutine. Auch da finde ich es persönlich ganz interessant oder sehr, sehr wertvoll für mich, wenn man hier auch das Emotionale, das Mentale und das Körperliche miteinander kombiniert. Das heißt, Dankbarkeit ist die stärkste Emotion, die man so im Leben positiv entwickeln kann. Dankbarkeit ist immer im Jetzt. Dankbarkeit ist nicht morgen, war nicht gestern. Dankbarkeit ist die beste Energie. Das heißt, eine kleine Dankbarkeitsübung zu machen, 10 Dinge, für die ich dankbar bin, ganz einfach, ganz banal, keine besonderen Special Effects dabei. Wichtig ist, du musst es fühlen, nicht denken. Die meisten Leute gehen ihre Dankbarkeitsübung mental durch. Das ist eine emotionale Übung, keine mentale Übung. Okay? Dankbarkeitsfokus hat mit einem Gefühl zu tun. Ich gehe zum nächsten Punkt. Wenn ich die Dankbarkeit für meine Partnerin fühle, wenn ich die Dankbarkeit für das, dass ich hier was zu essen im Kühlschrank habe, fühle. Und erst dann gehe ich zum nächsten Punkt. Du kannst es schreiben, du kannst es mental machen, also mental, emotional, das ist egal, aber sorg fürs richtige Gefühl. Bei der Morgenroutine ist einfach eine Sache. Wir bringen in der Früh unsere Klamotten in Ordnung, wir duschen in der Regel, ja, waschen uns, duschen, bringen die Haare, soweit man welche hat, in Ordnung und so weiter. Also, ja, also wir bringen unseren Körper in Ordnung, sodass man mit unseren Gedanken und Gefühlen machen wir das nicht.
Genau.
Wir starten irgendwie so und das kann nicht sein. Ich gebe meinem Körper mein Wesen vor, wie ich in den Tag starte. Das ist der ganze Punkt bei der Morgenroutine. Es ist eine Erinnerung an das, wie möchte ich mein Leben führen. So eine Art kleiner Stimulus, den ich meinem Körper gebe. Und ob diese Morgenroutine 5 Minuten oder eine Stunde ist, ist vollkommen wurscht. Ja? Ja. Wichtig ist, dass der Stimulus ankommt und dass ich mich emotional und mental ausrichte auf die Art, wie möchte ich mein Leben und meinen Tag führen.
Ja. Was soll ich sagen? Ich habe das Gefühl, ich habe zumindest einen sehr starken Eindruck von dem gebündelten, konzentrierten Steffen bekommen. Vielen Dank, Steffen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin total froh, dass du das alles so zusammengefasst hast. Ich glaube, da ist richtig Stoff drin, auch für jeden. Hört euch das gerne auch vielleicht nochmal irgendwie an, weil da wirklich sehr viel drin steckt. Auch das, was ich so aus meinen letzten was ich mich vorbereitet habe auf das Gespräch von dir auch so gehört habe in deinen YouTube-Videos und so. Ich habe eigentlich jetzt immer so einen Werbeblock drin für jeden. Ich glaube, bei dir ist relativ klar, man sieht es im Hintergrund, wo erreicht man dich. Man gibt Steffen Kirchner einmal Google und so. Also geht hin. Ne,
bucht, also ich, dazu vielleicht eine Sache. Ich verschenke ja mein Wissen tatsächlich, ne? Also in einem Interview jetzt bei dir zum Beispiel, aber auch in meinem Podcast. Also wer mehr wissen will, klar, in Upgrade Your Life Podcast ist auf Spotify, iTunes, überall. Genau. Es gibt einen YouTube-Channel. Auch es gibt wahnsinnig viel Wissen. Das ist auch weiter der Fall. Ich verschenke, was ich weiß. Bloß ich habe auch festgestellt, Christoph, Erkenntnis bringt uns nicht weiter im Leben. Weil wir haben so viel Wissen mittlerweile, und trotzdem haben wir so viele Depressionskranke und so viele Belastungsstörungen und medikamentenpflichtige Patienten und so wie noch nie zuvor. Ne? Ja. Ich habe letztens eine Studie gelesen, jeder Fünfte in Deutschland, ja, nicht in Afghanistan, sondern jeder Fünfte in Deutschland nimmt Medikamente, um seine Emotionen zu steuern, zu kontrollieren, also entweder Stress zu reduzieren,
was auch immer
zu werden und so weiter und so. Ja. Sind nicht immer gleich nur harte Psychopharmaka, aber jeder Fünfte. Ja, also das heißt, jeder Fünfte braucht hier schon Unterstützung, um irgendwie durch sein Leben durchzukommen. Also ich glaube, da haben wir echt eine Aufgabe. Aber Wissen tun die Leute schon einiges. Und das ist der Punkt, taucht gerne in den Podcast ein oder in YouTube-Videos ein, super. Aber wenn du dein Leben verändern willst, brauchst du eine Erfahrung. Mhm. Erfahrung ist noch wichtiger als Erkenntnis. Und das, was ich in Seminaren zum Beispiel jetzt auch mache, oder es gibt ein Online-Programm oder ein Online-Format von mir, das heißt Life Club. Das ist eine Gemeinschaft, eine Community von Menschen, mit denen wir einen Prozess machen. Ich sage ja, ich bin ein Coach, ich bin ein Begleiter. Das heißt, wir begleiten hier die Menschen, weil wir auch die Erfahrung gemacht haben, Menschen machen in einem Seminar eine geile Erfahrung, sagen, wow, das ist krass, das war wie ein Trainingslager, das war ein Entwicklungssprung, nur, was passiert danach? Mhm. Und da haben wir die Feststellung gemacht, Menschen brauchen in der heutigen Zeit vor allem Begleitung. Und in diesem Live-Club begleiten wir die Leute tatsächlich ununterbrochen im Endeffekt jede Woche, jeden Tag mit kleinen Übungen, mit Austausch, mit Interaktion jeden Tag, damit Menschen einen Prozess gehen können. Ja, und das ist das, was ich euch empfehlen kann. Klar, hört den Podcast rein. Wenn ihr Lust habt, kommt mal zum Seminar. Aber schaut euch auch mal dieses Konzept vom Live-Club an, weil langfristig verändern wir uns nur durch das, dass wir täglich an diesen Programmen arbeiten und neue Programme installieren. Es ist eine tägliche Programmierarbeit und es geht in der Gruppe. Ja. Und mit mir und meinen Coaches, das ist mein ganzes Coaching-Team, wir haben jetzt 10 Coaches mittlerweile auch mit drin, geht es einfach intensiver.
Ja, genau. Also voll, das wollte ich auch, das wäre sozusagen nach dem Komma gekommen. Also geht auch ein bisschen näher ran an den Steffen, wenn euch das anspricht. Also nehmt die Angebote, also das, was du tust, war nicht nur, worüber du redest, weil die Erfahrung und dieses Eintauchen die Veränderung auslöst. Und wenn ihr jetzt sogar einen Live-Club mitmacht, der euch dann täglich begleitet, absolut. Also ich kann es nur empfehlen. Mir hilft schon, wenn ich dich beobachte und mit dir sozusagen interaktiv arbeite, indem ich das so ein bisschen aufnehme und mal sacken lasse, was du sagst und tust. Und ich plane immer noch natürlich bei dir auch mal live dabei zu sein. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, Steffen, für deine Zeit. Es hat Spaß gemacht. Ist leider schon vorbei, muss ich sagen. Aber ich werde es weitertragen in mir. Von daher vielen, vielen Dank schon mal von mir persönlich. Ich hoffe, euch allen da draußen geht es genauso. Ich wünsche dir einen schönen Tag und natürlich eine wunderbare Nacht. Und ich hoffe, wir sehen uns bald mal dann.
Also, das hoffe ich auch. Danke dir für die Gelegenheit, zu deiner Community zu sprechen.
Ne? Sehr gerne.
Euch eine gute Nacht. Oder
wann es ist morgen, aber schlaft alle schön. Genau. Also, Dankeschön, Steffen.
Danke dir.
Tschüss.
Ciao.